Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Viele haben es beim Reingehen schon gesehen. Es ist unverkennbar. Ich bin der Bruder von Simon, der Mittlere. Vielleicht wird sich der Simon auch manchmal denken, ich bin nämlich 2 Zentimeter größer. Vielleicht wird er auch denken, hey, das ist doch unfair. Das ist unser Thema heute. Ich war jetzt gerade, komme gerade aus dem Urlaub. Ich hatte 2,5 Wochen Urlaub. Ich durfte mit meiner Frau eine schöne Runde durch Italien fahren. Wir durften einen Roadtrip machen. Sind gestartet am Gardasee nach Florenz, Lucca, Pisa, La Spezia und dann nochmal zurück hierher, wo wir jetzt nochmal ein paar Tage mit Simon und Michi verbringen durften und auch einen 3000er erklimmen durften, was sehr, sehr cool war. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, das ist doch unfair. Ich weiß nicht, wo du gerade rauskommst aus einer harten Arbeitswoche und denkst, hey, das ist doch unfair. Und das ist unser Thema heute. Das Leben ist manchmal nicht fair. Hey, vielleicht ist auch Gott manchmal nicht fair. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Es ist doch nicht fair, dass das ausgerechnet mir jetzt passiert. Oder es ist doch nicht fair, dass der sportlicher ist als ich. Oder es ist doch nicht fair, wie ich in meinem Beruf bezahlt werde. Das ist nicht fair. Wer hat das schon mal gedacht oder in seinem Leben erlebt? Also ein Handzeichen. Ich glaube, viele von uns haben das schon mal gedacht oder erlebt. Also ich habe mir das schon ganz oft gedacht oder dieses Gefühl gehabt, unfair behandelt zu werden. Vieles, was wir erleben, finden wir nicht fair, können wir nicht verstehen. Eine plötzliche Krankheit in unserem Leben, vielleicht ein Verlust eines Freundes, finanzielle Probleme, unfaires Behandeln in der Arbeit, in der Schule durch Lehrer, durch andere Schüler und so weiter. In unserem Leben passieren Dinge, die wir oftmals nicht verstehen können, die so unfair erscheinen. Man stellt sich dann vielleicht oft auf die Frage, hey, ist Gott überhaupt fair? Der Simon hat schon anklingen lassen, wenn man so in die Gesellschaft hineinschaut, dann ist oftmals, hat man vielleicht so das Gefühl, dass es scheinbar schlechten Menschen oftmals so gut geht und Menschen, die vielleicht Gott so treu sind, oftmals so viel erleiden müssen. Also wo ist Gott, wenn das Leben so unfair ist? Warum unternimmt er nichts durch diese allgemeine Ungerechtigkeit in dieser Welt? Durch diese ganze Ungerechtigkeit in der Ukraine? Und es scheint dann manchmal logisch zu sein, also Gott ist entweder unfair oder er ist machtlos. Er ist entweder unfair oder machtlos. Auch wenn wir einen Blick in die Bibel machen, wimmelt es so von unbeantworteten Schmerzen schreien. Wenn wir uns das Leben von Hiob anschauen oder auch immer wieder das Leben von den Jüngern, die so viel Leid ertragen mussten. Warum lässt Gott das zu? Und wenn du das Leid in deinem eigenen Leben oder in einer unmittelbaren Nähe betrachtest, dann stellst du dir vielleicht auch die gleiche Frage. Wo ist Gott, wenn das Leben so unfair ist? Wenn wir verletzt im Stich gelassen sind, zutiefst enttäuscht sind, fragen wir, hey, ist Gott überhaupt noch da? Und ich denke, Gott versteht es, wenn wir solche Fragen haben. Und Simon hat schon gesagt, ich werde nicht alle Antworten haben, weil ich glaube, wir werden Gottes Perspektive auf Dinge nie ganz verstehen. Vor allem, wenn es in Bezug auf Leid und Schmerz geht. Aber wir können immer wieder das betrachten, uns das anschauen, was wir über uns wissen und auch über Gott, was Gott uns in der Bibel offenbart hat. Und wenn wir verletzt, vielleicht frustriert und irritiert sind, dann dürfen wir uns 2 Wahrheiten über Gott immer wieder ins Gedächtnis rufen. 2 Wahrheiten. Die erste Wahrheit, jeder von uns ist Gott wichtig. Und wenn wir leiden, dann leidet Gott mit. Wenn wir leiden, dann leidet Gott mit. Gott wurde selbst Mensch in der Person von Jesus. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Das heißt, er wurde uns ganz nahe und weiß, wie wir uns fühlen. Er kennt unseren Schmerz. In Matthäus 9, Vers 36 können wir das nachlesen, wo Jesus sein tiefes Mitgefühl mit den Menschen ausdrückt, zeigt. Menschen, die leiden, Menschen, die hilflos sind, Menschen, die verängstigt sind. Und das Urtextwort im Griechischen, was hier verwendet wird für Mitgefühl, welches an dieser Stelle steht, heißt tiefes Mitgefühl, aus dem tiefsten Inneren heraus. Das heißt, Jesus spürt den Schmerz dieser Menschen in seinem tiefsten Inneren. Wenn wir leiden, dann leidet Gott mit. Ich durfte auch vor einigen Wochen oder vor einigen Monaten, vor 4 Monaten Papa werden von unserem Sohn Sekani. Und er ist ein super unkompliziertes Kind, ist eine große Herausforderung, aber auch ein großes Geschenk. Und zu der ersten Anfangszeit hat er dann immer Bauchschmerzen gehabt und so in den letzten Wochen kämpft er mit seinen Zähnen. Und wenn er dann so im Alltag auch auf einmal wieder Zahnschmerzen bekommt, dann leiden wir so als Eltern aus dem tiefsten Inneren mit. Als würden wir diesen Schmerz so richtig mitfühlen und wir leiden mit. Und so ähnlich können wir uns das auch bei Gott vorstellen. Wenn wir leiden, dann leidet er im tiefsten Inneren mit uns mit. Und die zweite Wahrheit, die wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen dürfen, dass Gott uns mitten in unserem Leid trösten möchte. In Jesaja 49, Vers 13 heißt es, ich lese es mal vor, jauchze Himmel, freue dich Erde, jubelt ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und seiner Elend erbarmt. Und oftmals ist schon das bloße Wissen, dass jemand da ist, ein enormer Trost, wenn man nicht alleine ist. In schweren Momenten stärkt das bloße Wissen, dass man nicht alleine ist und gibt schon enormen Trost. Allein die Gegenwart eines lieben Menschen kann oftmals schon so tröstlich sein. Und es gibt keinen Gott, der uns mehr liebt, der uns näher ist als der Gott der Bibel. In allen Religionen in dieser Welt zeigt sich Gott als ein ferner, unnahbarer, unantastbarer Gott. Aber der Gott der Bibel ist ein Gott, der immer da ist. Ganz besonders, wenn wir leiden. Ganz besonders, wenn wir leiden. Und wir finden in der Bibel viele Psalmen, die auch König David geschrieben haben. Das sind Lieder und Gebete, wo König David verzweifelt nach Gott ruft, unseren Befreier, seinem Beschützer, seinem Zufluchtsort. Und wir dürfen immer wieder in seine Gegenwart kommen, in dem Bewusstsein, dass wir bei ihm Trost finden dürfen. Und in dieser Tatsache, dass er sich um uns sorgt und immer gegenwärtig ist. Und oft gibt es Menschen so, manchen Menschen, die neigen dazu, Gott komplett zu misstrauen, wenn sie irgendwie mit etwas konfrontiert sind, was sie nicht verstehen können, wenn sie ein Leid in ihrem Leben erfahren. Und vielleicht hast du auch solche inneren Kämpfe, inneren Fragen, Zweifeln an Gott. Dann bleib nicht bei diesen Fragen, bleib nicht bei diesen Zweifeln stehen, sondern geh damit zu Gott. Und wir verstehen nicht immer das Warum dahinter. Vielleicht werden wir es in ein, zwei Jahren später erfahren, vielleicht viele Jahre später, vielleicht werden wir auch nie das Warum dahinter verstehen. Aber Gott macht immer das Beste daraus. Und ganz egal, ob du jetzt mit Jesus nachfolgst, egal, ob du jetzt Christ bist oder nicht Christ bist, schwere Momente sind unvermeidbar. Schwere Momente sind unvermeidbar, oft unvorhersehbar und kommen immer wieder. Ganz egal, wo du dein Leben stehst. Manchen Menschen vielleicht mehr, manchen weniger, aber schwere Momente sind unvermeidbar, oft unvorhersehbar, kommen in den schlechtesten Momenten und kommen immer wieder. Aber es macht einen brutalen Unterschied aus, ob du alleine durch diese Momente gehen musst oder ob Gott an deiner Seite ist. Also es macht einen brutalen Unterschied, wer mit dir durch diese Momente geht. Und wir müssen auch nicht immer alles verstehen und an etwas zu glauben. Ich habe bei Simon und Michi in der Küche ein Schild gefunden. Das ist so eine Lebensweisheit an alle Männer. Da steht, Frauen versteht man nicht, man liebt sie. Frauen versteht man nicht, man liebt sie. Und wir finden auch nirgendwo in der Bibel, wo es heißt, dass wir immer alles von Gott verstehen werden. Aber wir finden unzählige Zusagen, wo es heißt, wir dürfen Gott vertrauen. Wir sollen Gott vertrauen, weil er es gut mit uns meint, weil er der König ist, weil er souverän ist, ein gerechter und liebender Gott. In Jeremia 17, Vers 7 heißt es, gesegnet ist der Mann, gesegnet ist die Frau, die auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Hans-Peter Reuer, ein sehr bekannter Prediger aus Österreich, der vor einigen Jahren gestorben ist, hat mal dieses wichtige Zitat für mein Leben gesagt, wo er gesagt hat, manchmal, da stillt Gott den Sturm in unserem Leben. Manchmal stillt er den Sturm in unserem Leben. Und manchmal stillt er unser Herz mitten in diesem Sturm. Das finden wir auch immer wieder, wenn wir das Leben von den Jüngern anschauen, wo sie im Gefängnis sitzen, wo man denkt, hey, wie kann man in so einem Moment Gott Loblieder singen? Weil Gott ihr Herz mitten in diesem Sturm gestillt hat. Ich glaube, viele Stürme, von denen Gott uns bewahrt, von denen wissen wir oftmals gar nicht oder sind uns gar nicht bewusst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich frage mich meistens, wenn mir irgendwie was Schlechtes passiert, hey, das ist doch unfair, warum passiert es wieder ausgerechnet mir? Aber ich frage kaum einmal Gott oder sage, hey, Gott, warum passiert mir sowas Gutes wieder? Warum hast du mich mit sowas Gutem wieder gesegnet? Und die Wahrheit ist, dass uns auch immer wieder viele gute Dinge passieren, die wir eigentlich gar nicht verdient hätten. Die wir eigentlich gar nicht verdient hätten. Und bei Gott bekommen wir Gott sei Dank nicht immer das, was wir verdient haben. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, dann Und so, also wenn ich, könntest meine Frau fragen, wenn ich Auto fahre, dann bin ich kein geduldiger Autofahrer. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und überholen will, unser Auto ist nicht das Schnellste, aber ich überhole trotzdem gern, wenn es geht, und ich auf der linken Spur bin, dann kommt manchmal so ein Raser von hinten, der dann richtig drängelt und Lichthupe gibt. Und ich will dann meistens ausbremsen, aber meine Frau sagt, ja, fahr doch jetzt rüber, fahr doch jetzt rüber. Dann fahre ich halt genervt doch rüber. Und in ganz besonderen Momenten, dann, wenn ich dann so rüber auf die rechte Spur dann wieder fahre, rast er mir vorbei und wird dann geblitzt. Und ich denke mir nur innerlich, yes, du bekommst genau das, was du verdient hast. Du bekommst genau das, was du verdient hast. Vielleicht kennst du auch solche Begegnungen, wo du denkst, ja, selber schuld. Du bekommst genau das, was du verdient hast. Und dieses Denken, das kommt immer mehr in unser Gesellschaft. Jeder soll das bekommen, was er verdient hat. Das wäre doch fair, oder? Dieses Denken kommt immer mehr, dieses Karma-Denken. Karma kannst du mittlerweile überall verfolgen. Wie viele Menschen in Europa glauben an dieses Karma-Prinzip? Du findest es überall, in sozialen Medien, in Filmen, bei den Jugendlichen ist es ganz präsent. Aber was steckt hinter diesem Karma? Karma bedeutet, jeder bekommt das, was er verdient hat. Ich habe mal nachgeschaut, was so dahinter steht, und das Karma kommt aus dem altindischen Sanskrit und bedeutet so viel wie wirken oder Tat, wirken und Tat. Und dahinter versteckt sich ein Weltbild vom Hinduismus oder ist ein Sammelbegriff für alles, was ein Mensch denkt, tut oder sagt. Also ein Sammelbegriff für alles, was ein Mensch denkt, tut oder sagt und wird gesammelt auf seinem Karma-Konto. Es heißt, alles an Gut und alles an Schlecht, was man in seinem Leben tut, wird gesammelt auf seinem Karma-Konto. Und laut dem Hinduismus gibt es nicht nur ein Leben, sondern hat der Mensch viele Leben hintereinander. Du wirst reinkarniert und je nachdem, wie gut oder schlecht du wirst, kommst du dann als Heuschrecke, als Kuh oder als anderer Mensch wieder zur Welt. Und wenn das stimmt, dann hat es folgende Konsequenzen. Zum einen, alles, was ich jemals denke, tue oder sage, zahle ich auf mein Karma-Konto ein. An guten Tagen sammle ich Pluspunkte. Ich bringe den Müll raus, ich grüße meinen genervten Nachbarn, ich spende viel Geld und ich sammle Pluspunkte. Aber an schlechten Tagen, wenn ich genervt bin, wenn wieder so ein nerviger Autofahrer vor mir ist, wenn mich irgendwas aufregt, sammle ich auch Minuspunkte. Und Karma kennt dabei keine Barmherzigkeit und keine Gnade, sondern es ist knallhart. Keine Barmherzigkeit und keine Gnade, sondern es ist knallhart. Und die zweite Konsequenz ist, jeder bekommt, was er verdient. Und es kann super anstrengend sein. Und es ist nicht einfach, weil du immer leisten musst. Und du wirst nie wissen, ob das, was du leistest, ob das wirklich gut genug ist, ob das ausreichend ist. Und wenn man mal so richtig Mist baut, wenn man mal so was Richtiges verbockt hat in seinem Leben, dann hat man so das Gefühl, okay, jetzt ist vorbei. Ich kann es nie wieder ausgleichen. Mein Karma-Konto ist so arg im Minus. Egal wie viel Gutes ich jetzt noch tue, das kann man nicht mehr ausgleichen. Aber die gute Nachricht, die ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass Gott nicht fair ist. Wir können Gott dafür dankbar sein, dass er in Bezug auf unsere Sünde nicht fair ist. Bei ihm bekommen wir nicht das, was wir eigentlich verdient haben. Gott ist nicht fair. Im Psalm 103, die Verse 10 bis 12 heißt es, ich lese es mal vor, Vers 10. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Die gute Nachricht ist, Gott ist nicht fair. Bei ihm bekommt nicht jeder das, was er verdient hat. Bei ihm kommt es nicht auf Leistung an, was du leistest, sondern was er am Kreuz für dich geleistet hat, was er am Kreuz für dich getan hat. Er ist ein Gott der zweiten Chance. Egal wie groß der Mist in deinem Leben ist, Jesus ist größer und er möchte in Beziehung mit dir leben. Und der Christentum und der Hinduismus haben eins gemeinsam. Als Christen glauben wir auch an eine Wiedergeburt. Jedoch eine ganz andere. Eine Wiedergeburt, die nicht auf Leistung beruht, sondern auf der Gnade Jesu. Wie es in Römer 10, Vers 9 heißt. Und das ist der Unterschied bei Jesus zu allen anderen Religionen. Weil du das nicht verdienen kannst, dir nicht verdienen musst, sondern weil es ein Geschenk Gottes ist. Leben aus der Gnade Jesu heraus. Was ist Gnade? Ich bin vor einigen Tagen müde aus meinem Büro gekommen. Ich bin als Jugendpastor in Salzburg unterwegs, in der Gemeinde unterwegs. Ich habe da ein Büro und ich wohne circa 6 Kilometer von der Gemeinde entfernt. Ich habe einen langen Arbeitstag gehabt. Ich habe lange in die Nacht hineingearbeitet, war müde und musste nach Hause gehen. Aber ich habe allerdings meinen Geldbeutel vergessen. Ich war auch ohne Fahrrad unterwegs. Das heißt, ich musste zu Fuß nach Hause gehen. Aber ich hatte einfach keinen Bock zu Fuß nach Hause gehen. Ich bin dann losgegangen. Und dann ging innerlich in mir das so der Kampf los. Hey, eigentlich könnte ich doch mit dem Bus fahren. Die 2, 3 Stationen schwarz fahren, das ist doch egal. Die kontrollieren sowieso nicht und das ist doch egal. Und innerlich ging es in mir so ein Kampf los und ich habe gemerkt, hey, nee, eigentlich ist es nicht richtig und eigentlich sollte ich es nicht machen. Aber ich bin doch so müde, ich will doch mit dem Bus fahren. Also ist der Bus gekommen, ich bin zum Busfahrer vorgegangen, ich habe zu ihm gesagt, hey, ich habe meinen Geldbeutel vergessen, aber meine Füße sind müde. Ich habe einen langen Arbeitstag gehabt, ich bin ein bisschen frustriert. Kann ich mit dir 2, 3 Stationen mitfahren? Und er hat nur freundlich genickt und hat gesagt, ja, setz dich. Das ist Gnade. Gnade ist, wenn ich bezahlen will, aber nicht kann und trotzdem mitfahren darf. Gnade ist, wenn ich bezahlen will, aber nicht kann und trotzdem mitfahren kann. Und wenn wir Jesus vertrauen, ihm unser Leben anvertrauen, dann bekommen wir nicht immer das, was wir verdient haben, was nach Aussage nach Paulus der Tod wäre. In Römer 6, Vers 23 heißt, denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Das ist das, was wir verdient haben. Aber der Vers geht dann weiter im zweiten Teil, wo es heißt, Gott schenkt uns in seiner Gemeinschaft mit Jesus Christus, unseren Herrn, ewiges Leben. Hier zum Glück bekommen wir nicht immer das, was wir verdient haben. Aber wenn jemand das Gesetz übertreten hat, muss jemand auch den Preis dafür zahlen. In seiner Gnade hat Gott Jesus seinen Sohn geschickt, damit er für dieses Opfer für uns stirbt. Er hat uns am Kreuz von Golgatha unsere Strafe auf sich genommen. Jesus ist nicht fair. Das heißt, er behandelt nicht jeden gleich, aber er ist ein gnädiger und gerechter Gott. Und es ist ein Gott, der voller Liebe für uns ist. Der voller Liebe für uns ist. Und wahre Liebe kann nicht anders als zu tun, in Aktion zu sein. Wahre Liebe gibt sich nicht zufrieden mit Worten oder bloßen Theorien, sondern sie bewirkt etwas, sie tut etwas. Wahre Liebe ist selbst aufopfernd und sie hat ihren Höhepunkt am Kreuz von Golgatha gefunden. Und dieses Ereignis vom Kreuz auf Golgatha, das möchte ich jetzt noch zum Ende mit euch genauer anschauen. Wo Jesus am Kreuz hing, gemeinsam mit 2 anderen Personen, wurde er gekreuzigt. Einer links von ihm, einer rechts von ihm. Das können wir in Lukas 23 nachlesen. Ich lese da mal die Verse 32 und 33. Da heißt, zusammen mit Jesus wurden auch 2 andere Männer zur Hinrichtung geführt. 2 Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schedel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher. Den einen rechts und den anderen links von Jesus. Keine Ahnung, ob du dich schon mal mit der Kreuzigung beschäftigt hast, aber das ist ein brutal grausamer Tod. Eine grausame Art zu sterben. Es kann sogar bis zu 4 Tagen dauern, bis jemand, der so am Kreuz hängt, stirbt. Und manchmal brechen die Soldaten den Kreuzigten die Beine als Gnade, dass sie dann sozusagen früher sterben würden. Also ein brutal qualvoller Tod. Wenn jemand so hingerichtet wird, dann hast du normalerweise nicht nur irgendein Lolli aus dem Supermarkt geklaut, sondern hast du ordentlich was in deinem Leben verbockt. Hast du ordentlich Karma-Minuspunkte in deinem Leben gesammelt. Jetzt schauen wir, was hier passiert. Einer der beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurde, lästert in Vers 39, hey, du bist doch der Christus, der versprochene Retter, dann hilf dir und hilf uns. Also er lästert zusammen mit den Soldaten, aber der andere Verbrecher am Kreuz wies ihn zurecht, Vers 40. Der andere wies ihn zurecht, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Er hat nichts Unrechtes getan. Vers 42. Dann sagte er, Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jetzt mal ehrlich, das ist doch nicht fair, oder? Hat er das wirklich gesagt? Hat Jesus gerade wirklich einen Verbrecher, der nichts mehr gut machen konnte, der seine Strafe verdient hat, der vermutlich ordentlich was in seinem Leben verbockt hat, einfach so gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Einfach so kommst du in den Himmel. Das ist doch nicht fair. Er hat wirklich alles falsch gemacht in seinem Leben und kommt jetzt einfach so in den Himmel, obwohl er es nicht verdient hat. Sagt er auch selber. Aber genau das ist die Botschaft vom Evangelium. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern was er für uns am Kreuz getan hat. Und Jesus hat das bekommen, was er nicht verdient hat, damit du nicht das bekommst, was du verdient hast. Gott ist unfair zu unseren Gunsten, wie es der Simon schon auch am Anfang angedeutet hat. Und hier kommt das Evangelium von Jesus völlig auf den Punkt. Niemand hat sich den Himmel verdient. Wer soll sich ihn verdient haben? Ich, der hier predige, nicht, Mutter Teresa nicht und sonst niemand. Wir alle kommen nicht in den Himmel, weil wir so gut sind, weil wir so viel geleistet haben, weil wir es verdient haben, sondern nur, weil wir uns auf Jesus verlassen und ihm unser Leben anvertrauen. Ihn zum König von unserem Leben machen. Ich sag's vielleicht, ja, das klingt gut und schön für dich vielleicht. Du bist ein religiöser Typ, du bist Jugendpastor, du hast das vielleicht, das zählt vielleicht für dich in deinem Leben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ein ganz anderer Typ. Für mich zählt es doch nicht. Ich bin kein religiöser Typ, ich bin kein frommer Typ. Aber dieser Verbrecher am Kreuz, der war alles andere als ein religiöser Typ. Er hat nichts mehr in seinem Leben geleistet, sondern er ist nur ehrlich vor Gott geworden, er ist nur ehrlich vor ihm geworden und hat ihm sein Leben anvertraut. Das hat gereicht, wenn wir ehrlich vor Gott wären, wenn wir ihm um Vergebung bitten und ihm unser Leben verändern lassen, dann reicht das. Das scheint nicht fair zu sein, das ist nicht das, was wir verdient haben, sondern es ist ein unverdientes Geschenk, das Gott uns geben möchte. Aber es braucht auch eine Entscheidung, diesem Jesus, diesem Gott zu vertrauen, auf ihn zu verlassen und ihm unser Leben anzuvertrauen. Und die Welt ist nicht fair. Wenn wir unsere Welt anschauen, sie ist brutal unfair. Und Gott möchte uns eine Perspektive in dieser unfairen Welt schenken, in der wir nicht bekommen, was wir verdient haben, sondern das bekommen, was wir nicht verdient haben. Und Gott möchte, dass wir immer wieder ehrlich vor ihm werden. Wir wollen jetzt gemeinsam noch beten, wo es darum geht, einfach ehrlich vor Gott zu werden. Und ich lade euch ein, gerne dazu mitzubeten. Ich werde ein Gebet vorbeten. Und wenn du Jesus als dein Heiland angenommen hast oder ihn gerne zum allerersten Mal in dein Leben einladen möchtest, dann lade ich dich gerne dazu ein, das einfach mitzubeten. Ich werde es Satz für Satz vorbeten und du darfst es gerne nachbeten, wenn du möchtest. Und in diesem Gebet geht es darum, dass wir unsere Sehnsucht nach Jesus in Worte packen, dass wir Jesus ganz bewusst immer wieder aufs Neue in unser Herz einladen. Vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht einfach wieder ganz neu bewusst. Ich werde jetzt jeden Satz einzeln vorbeten und ich lade dich dazu ein, wenn du möchtest, darfst du das gerne nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als den Herrn meines Lebens an. Ich will dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Amen.